Glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Die Wurzeln des Unternehmens aus Gelsenkirchen liegen in der Wasserwirtschaft. Aber auch bei erneuerbaren Energien, Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blau-Grün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Behr mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen!
Die neue Bundesregierung stellt nun Klimaschutz in den politischen Mittelpunkt. Die Energiewende soll jetzt endlich zum Treiber werden, auch für die anderen Bereiche, wie Verkehr oder die Wärmeversorgung. Schwerpunkt von allem wird ein massiv forcierter Ausbau der Erneuerbaren, so viel steht fest. Aber das wird auch in und von NRW gefordert werden. Doch geht das eigentlich? Können wir die Planungs- und die Genehmigungsverfahren massiv beschleunigen? Sind denn Einschnitte bei der Bezahlbarkeit oder auch der Versorgungssicherheit zu erwarten? Sind sie vielleicht sogar hinnehmbar? Gehen die Menschen in NRW das alles eigentlich mit? Über diese Fragen spreche ich heute mit meinem Gast, dem Energie- und Klimaforscher Professor Manfred Fischedick. Er ist seit 2020 wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Bei dem Institut ist er aber schon seit fast 30 Jahren tätig. Außerdem ist er seit 2008 Professor an der Schumpeter School of Business and Economics in der Bergischen Universität Wuppertal, renommiert. Er ist Mitglied im Energie- und Klimarat des Landes NRW und er ist Autor für den weltbekannten IPCC. Lieber Herr Professor Fischedick, schön, dass Sie heute hier sind.
Sehr, sehr gern. Ich freue mich auf das Gespräch.
Bitte seien Sie doch so nett und stellen Sie sich unseren Zuhörenden mal kurz vor. Vielleicht auch schon mal mit Blick auf die Frage, was Ihnen eigentlich am Bergischen Land so gefällt.
Ja, Sie haben ja ein paar Dinge gerade schon genannt. Wie gesagt, wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal-Instituts, habe Chemieingenieurwesen in Dortmund studiert, in dem Bereich Energietechnik, Energiewirtschaft in Stuttgart promoviert und bin mittlerweile aber Professor für Wirtschaftswissenschaften, also eine typische interdisziplinäre Entwicklung mitgemacht und Forschungsschwerpunkt von mir, aber vom ganzen Institut, ist die Transformationsforschung. Also wir kümmern uns um all das, was mit großen Herausforderungen heute verbunden ist. Die Transformation des Energiesystems, des Verkehrs, des Mobilitätssystems, der Industriesysteme und auch die urbanen Transformationsprozesse interessieren uns und beraten in dem Kontext Landes- und Bundesregierung, auch die Europäische Union, aber auch Unternehmen. Ja, was reizt mich am Bergischen Land? Ich bin ja Kölner und insofern komme ich nicht wirklich aus dem Bergischen Land. Aber mich reizt natürlich die hügelige Landschaft gegenüber dem flachen Köln. Macht das schon viel, viel her. Die kulturelle Vielfalt des Bergischen Landes. Sehr bemerkenswert. Das gilt insbesondere für die Stadt Wuppertal, die ich mittlerweile ein bisschen besser kennengelernt habe. Die vielen Eigeninitiativen vor Ort, ob das jetzt Quartiersinitiativen sind, ob das Initiativen der Unternehmen sind, gerade des Mittelstandes, in einer Stadt, die ja nicht ganz einfach unter strukturellen oder nicht unter ganz einfachen strukturellen Bedingungen ja sich entwickelt, dort wirklich über eine Initiative die Stadt voranzubringen, das beeindruckt mich schon sehr und das mag ich an der Region.
Ich habe die Frage aus zwei Punkten gestellt. Das eine ist ja, dass ich gesehen habe, Sie kommen, glaube ich, also nicht ganz ursprünglich oder waren zumindest nicht die ganze Zeit im Rheinland und im Umfeld. Und das Zweite ist, dass ich ja selber aus der Ecke komme. Ich weiß gar nicht, ob Sie das wissen. Wir kennen uns ja so ein bisschen übers Eck. Ich bin ja selber in Bergisch Gladbach groß geworden und habe dann in Köln studiert und habe also eine ähnliche Entwicklung zumindest regional mitgemacht. Und die Wuppertaler Schwebebahn war so, glaube ich, einer meiner ersten Ausflüge, die ich in der Kindheit machen durfte. In der Schule. Insofern verstehen wir uns da schon, glaube ich, vom Weg her sehr, sehr gut. Und das Bergische Land ist natürlich ganz ausgezeichnet. Das ist ja genau das, was ich auch gehofft hatte zu hören. Was machen Sie so in Ihrer Freizeit?
Ja, wenn man es mal ganz knapp auf den Punkt bringen will, mich bewegen. Also ich bin passionierter Marathonläufer, gehe viel wandern, gerne in den Alpen. Ich reise natürlich gern. Also alles, was mit Bewegung zu tun hat, ist so meins. Nur habe ich zu wenig Freizeit, um das alles tun zu können. Also muss man immer gucken, dass man die eine oder andere Stunde dafür abzweigt.
Sie haben zu wenig Freizeit, weil Sie sich sehr, sehr stark für Klima- und Energiepolitik engagieren. Sie sind ja auch, wenn ich das sagen darf, ein sehr bekannter Klima- und Energieforscher. Das wird immer so in einem Zug genannt, beide Disziplinen. Ist aber, glaube ich, ja streng genommen immer noch nicht ganz dasselbe. Was machen Sie denn lieber? Was ist denn Ihre Urdisziplin? Klimapolitik oder Energie?
Ich denke, beides lässt sich heutzutage nicht mehr wirklich voneinander trennen. Also nicht zuletzt, weil der überwiegende Anteil der Emissionen, der Treibhausgasemissionen, der kommt ja aus dem Energiebereich. Zudem ist es ja heute so, wenn Sie eine erfolgreiche Klimapolitik machen wollen, dann können Sie das nicht machen, ohne dass Sie auf zentrale Ziele im Bereich der Energiepolitik schauen. Versorgungssicherheit spielt eine Rolle, Wettbewerbsfähigkeit spielt eine Rolle, Sozialverträglichkeit spielt eine Rolle. Und all diese Ziele müssen Sie natürlich im Blick haben, auch für eine erfolgreiche Klimapolitik. Und wir sehen das ja auch ganz aktuell im Moment, wie wichtig das ist und wie stark auch energiepolitische Themen mit klimapolitischen Themen verwoben werden, wenn es um Fragen eben der Kosten für Gasversorgung, für Stromversorgung geht. Das wird ja alles mit auch CO2-Preisen verbunden. Also im Grunde kann man beides heute nicht mehr voneinander trennen, was man vielleicht früher tun konnte.
Ja, es ist auch, glaube ich, ohnehin klar einer der größten Emittenten. Insofern ist das sicherlich absolut nachvollziehbar, dass es immer in einem genannt wird. Bevor wir ganz tief in das Energiethema reingehen, interessiert mich schon eine Frage. Ich habe immer mal wieder bei meinem alten Chef kam immer das Schumpetersche Gesetz der schöpferischen Zerstörung hervor. Das klingt immer so martialisch, klingt immer gut. Ich war aber nie ganz sicher, was das bedeutet. Können Sie uns das vielleicht so, dass ich auch verstehe, erklären?
Ja, ich will es gerne versuchen. Also wir leben ja in einer sehr dynamischen Welt mit sehr vielfältigen Herausforderungen, der, sagen wir mal, etablierte Strukturen sich ja stetig verändern und auch verändern müssen, um weiter erfolgreich zu sein. Und bestimmte Strukturen, nehmen wir mal Geschäftsfelder jetzt als Beispiel, erweisen sich dann aber möglicherweise auf der Zeitachse als nicht mehr überlebensfähig. Und wenn man jetzt dem schumpeterianischen Gedanken folgte, dann können aus der Zerstörung des Alten, der Zerstörung des Etablierten eben Impulse für neue tragfähige Strukturen entstehen. Und das ist eben mit dieser schöpferischen Kraft der Zerstörung gemeint, dass aus Alten, das, was man nicht mehr weitermacht oder machen kann, durchaus eben was Neues entstehen kann und man die Impulse dann mitnehmen kann.
Das heißt, es kann was daraus entstehen, es muss aber nicht. Also es gibt ja auch die Theorien, die sagen, ich muss erst Dinge einreißen, um andere neu aufbauen zu können. Das ist aber jetzt nicht streng genommen Kern dieses Gesetzes, sondern es kann was Gutes sein oder es ist zwangsläufig so?
Kann es richtig ausgedrückt. Es gibt keinen Automatismus. Es muss nicht was eingerissen werden, bis auf die Grundmauern, um dann alles wieder neu aufzubauen. Es kann sich auch was anpassen, sich auch so weiterentwickeln und verändern. Aber es geht schon um, sagen wir mal, größere Veränderungen. Es geht jetzt nicht um inkrementelle Veränderungen, sondern es geht schon um größere Veränderungen, aus denen heraus dann wieder neue, stabile Strukturen entstehen. Und darum geht es ja, dass was Neues, Stabiles entsteht und dass man etwas Altes, Etabliertes, was man vielleicht über Jahre lang erfolgreich machen konnte, dann durchaus auch mal zur Seite legt und vielleicht auch zur Seite legen muss, weil man eben an der Stelle nicht mehr weiterkommt.
Das scheint ja die perfekte Überschrift zu sein auch für das, was wir jetzt vor uns haben und das, was wir machen wollen in der Energiepolitik. Wir haben Anfang 2022 eine spannende Bundestagswahl hinter uns mit dem bekannten Ergebnis. Jetzt liegt der Koalitionsvertrag vor. Was halten Sie von dem? Hat er die Schumpetersche Zerstörungskraft?
Ja, wie immer gibt's Licht und Schatten in solchen Dokumenten. Ich würde ihn aber überwiegend positiv einschätzen, aus zwei oder drei Gesichtspunkten heraus. Was wir in den vergangenen Jahren häufig gesehen haben, ist eine Diskussion über Ziele, über Klimaschutzziele. Man hat sie dann auch im letzten Jahr ja nochmal auf der Basis des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes angehoben. Wir haben im Wesentlichen aber über Ziele diskutiert. Und was der Koalitionsvertrag jetzt macht, glaube ich, dass er sehr viel stärker über die Frage der Umsetzung jetzt, oder dass er auf die Frage der Umsetzung eingeht, dass aus ihm auch ein klarer Umsetzungswille herauszulesen ist. Und das ist erstmal sehr positiv zu beurteilen. Das Zweite, was ich sehr positiv finde, ist, dass er durchaus eine Art von positive Geschichte versucht zu erzählen, dass er nämlich von Klimaschutz als Gestaltungschance spricht, nicht nur als Herausforderung spricht. Das ist natürlich eine Herausforderung, das Klima zu schützen, aber es ist eben auch eine Gestaltungschance für Städte, für Unternehmen, für die Gesellschaft. Also er rückt das Positive in den Mittelpunkt. Er bekennt sich sehr klar zum 1,5 Grad Celsius Ziel, nennt dafür auch Instrumente. Und er macht eines, was wir als Wissenschaftler natürlich sehr gut finden, dass er sich sehr stark in unterschiedlichen Sektoren auch orientiert an dem, was man in den großen Transformationsstudien ja auch an Zielen und Instrumenten ja nachlesen kann, bis hin auch zu quantitativen Zahlen, die sich direkt aus den Transformationsstudien, aus den Szenariostudien ableiten lassen und die sich jetzt im Koalitionsvertrag wiederfinden. Das ist durchaus positiv zu sehen. Aber am Ende des Tages ist es natürlich ein Stück Papier. Und man muss jetzt genau sehen, wie geht es in die reale politische Umsetzung, was von dieser politischen Willenserklärung geht tatsächlich jetzt in reales politisches Handeln. Und insofern gilt, dass am Ende des Tages abgerechnet wird und man jetzt erstmal einen Vorschusslorbeeren natürlich hat für das, was man sich vorgenommen hat. Und dann gucken wir mal, was am Ende des Tages wirklich realisiert werden kann.
Man findet ja, ich glaube, Sie hatten auch mal gesagt, die 4, 5 großen Transformationsstudien, die man so gibt, sieht, kennt die aus den letzten Jahren, die findet man da eigentlich ganz gut zusammengebastelt oder die findet man dort im Auszug. Und dann gibt's natürlich gerade so von der Agora Energiewende ein Programm, was sich sehr stark wiederfindet aus dem letzten Jahr. Ist das gut, dass es extrem wissenschaftlich ist? Oder, also das grundsätzlich finden Sie das natürlich gut, das ist ja auch eingängig, aber ist das, also ist die Brücke genug geschlagen von der wissenschaftlichen Notwendigkeit zu dem, was politisch umsetzbar ist, oder kann man das nicht voneinander trennen bei dem Thema?
Ich denke, man kann es nicht voneinander trennen, wenn man sich übergeordneten Zielen verschreibt, wie das die Bundesregierung im Vorfeld schon gemacht hat, die Treibhausgasneutralität 2045 erreichen zu wollen, dann braucht man natürlich auch im politischen Raum eine relativ konkrete Vorstellung davon, wie man das in die Umsetzung bringen will. Und das habe ich in den letzten Jahren so ein bisschen vermisst. Und insofern glaube ich, ist es gut, dass der Koalitionsvertrag jetzt an verschiedenen Stellen versucht, ein bisschen konkreter zu werden. Das führt natürlich dazu, dass wir eine breite Palette von Themen adressiert werden, was aus meiner Sicht aber notwendig ist, weil jetzt sind wir mittendrin in der Dekade der Umsetzung. Also in diesem Jahrzehnt wird sich ja entscheiden, ob wir überhaupt eine sinnvolle Chance haben, diese Treibhausgas-Neutralitätsziele bis 2045 erreichen zu können. Und insofern muss man jetzt wirklich konkret werden. Man muss jetzt dem, was man da aufgeschrieben hat, dann natürlich auch politische Taten folgen lassen.
Kann man das, Sie sagen, das ist ein sehr breites Paket. Sollte man das jetzt alles gleichzeitig angehen? Oder sehen Sie schon gewisse Prioritäten und Felder, die man vorher umsetzen sollte? Ich meine, es ist natürlich in jedem Sektor drin und ist klar, wenn man im Endziel auf eine Null hinaus will oder zumindest eine bilanzielle Null, dann muss man überall viel Gas geben. Aber gibt es Dinge, die jetzt, wenn sie jetzt verantwortlich wären, vorher umzusetzen sind oder die mit Priorität umzusetzen sind, oder können wir uns das nicht mehr leisten?
Ja, ich denke, wir müssen auf der einen Seite die breite Palette im Blick haben, weil ja alle Sektoren ihre Beiträge leisten müssen und wir können uns in keinem Sektor jetzt tatsächlich leisten, 5 oder 10 Jahre zu warten, bis wir in Richtung Treibhausgasminderung gehen. Insofern ist es richtig, dass dort alle Sektoren adressiert werden, dass in allen Sektoren noch Maßnahmen ergriffen werden müssen. Und es gibt eben für den Klimaschutz, für die Energiewende kein Königsinstrument, sondern wir brauchen eben ein breites Portfolio an Strategieelementen. Trotzdem gibt es natürlich bestimmte Dinge, die einfach jetzt kurzfristig auch mit Priorität umgesetzt werden müssen. Und das ist natürlich vorrangig der Ausbau der erneuerbaren Energien. Den müssen wir sehr, sehr drastisch an Geschwindigkeit zulegen, weil wir brauchen Strom aus erneuerbaren Energien auch für die Dekarbonisierung dann in anderen Sektoren. Und deswegen brauchen wir da ganz, ganz andere Ausbaugeschwindigkeiten als das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und da spricht der Koalitionsvertrag ja auch vom Faktor 3 oder 4 höhere Ausbauzahlen als das, was wir mittel die letzten 3 bis 4 Jahre hatten. Also das ist ganz, ganz entscheidend. Dann sicherlich parallel dazu den Ausstieg aus der Kohle, idealerweise, so steht es ja auch im Vertrag drin, bis 2030 zu realisieren. Weil das ist ein Bereich, der, sagen wir mal, in dieser kurzen Zeitspanne bis 2030 tatsächlich einen relativ großen Beitrag für die Verminderung der Treibhausgasemissionen leisten kann. Und der Klimawandel ist ja jetzt weniger abhängig von Emissionen in einem bestimmten Zieljahr, sondern ist ja abhängig von den kumulierten Emissionen. Und wenn ich Instrumente habe, die jetzt relativ schnell einen großen Beitrag leisten, wie der Kohleausstieg, dann ist das natürlich etwas, was unbedingt auf die Agenda gehört. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch in anderen Bereichen jetzt Fahrt aufnehmen müssen, ob das jetzt die Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebereich sind, ob das die Mobilitätswende ist. Wir müssen in vielen Bereichen auch jetzt die Meilensteine setzen, um dann im nächsten Jahrzehnt in die vollständige Umsetzung zu gehen. Damit meine ich zum Beispiel jetzt den Einstieg in eine Wasserstoffwirtschaft. Die fällt ja nicht vom Himmel, sondern müssen Strukturen aufgebaut werden. Und das müssen wir in diesem Jahrzehnt ja auch anfangen, damit wir dann eben diese Wasserstoffwirtschaft dann kontinuierlich weiter ausbauen können. Also in vielen Ecken, Kanten ist etwas zu tun. Aber wenn man etwas herausheben will, dann ist es sicherlich jetzt die Beschleunigung im Ausbau der erneuerbaren Energien, weil man das für fast alle anderen Bereiche zwingend braucht.
Wenn wir zu den Erneuerbaren kommen, wir gleich nochmal, da würde mich noch sicherlich noch zwei, drei tiefere Fragen interessieren, wie Sie das sehen. Vielleicht nochmal, wenn man an der volkswirtschaftlichen Ebene nochmal ein bisschen kratzt, wenn ich einen Experten wie Sie habe. Ich meine, ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre bei der Energiewirtschaft dabei und ich habe den Eindruck, schon die letzten Jahre wurde, egal wie man es bewertet, immer sehr stark, immer mehr eingegriffen von staatlicher Seite, weil gesteuert wird, weil es ja nun mal auch, es gibt auch Gründe dafür, es ist nun mal Daseinsvorsorge, ist ein extrem wichtiger Bereich, es ist alles richtig. Und jetzt haben wir ein sehr, sehr starkes Ziel, ein neues in Anführungsstrichen mit Klimaschutz, was jetzt von dem runter gesteuert wird auf die Punkte. Mein Eindruck ist, der Staat greift immer weiter ein in diesen Bereich. Ist jetzt wahrscheinlich nicht neutral genug formuliert, aber als Volkswirtschaftler, sehen Sie das auch so, dass es diesen Marktbereich kaum mehr gibt? Und wenn ja, treibt Sie das um? Oder ist das falsch gedacht? Ist das einfach nicht, übersehe ich da was?
Ich denke, wenn wir die Energiewende, wenn man dieses Ziel Treibhausgasneutralität in einem relativ kurzen Zeitraum, den wir haben ja bis 2045 sind ja gerade nochmal 23 Jahre, da können wir uns meines Erachtens nicht leisten, dass wir uns auf ein einzelnes Instrument konzentrieren. Gleichwohl sehe ich natürlich auch, dass der CO2-Preis, dass ein Emissionshandel natürlich das zentrale steuernde und auch der marktwirtschaftliche Instrument sein muss, dass darüber man natürlich Anreize setzt für die Unternehmen, aber letztendlich auch für die Verbraucher, in ein klimaverträgliches Handeln und auch Produzieren einzusteigen. Also das ist ein zentrales Instrument, aber ich bin schon der Auffassung, dass es alleine nicht reichen wird, um in der Geschwindigkeit die Ziele zu erreichen, die wir uns gesetzt haben. Insofern braucht es, glaube ich, einen klugen Mix aus diesem marktwirtschaftlichen Instrument CO2-Preis, Emissionshandel und dem zusätzlichen regulatorischen Maßnahmen, ob das jetzt Standards sind, ob das Quoten sind, ob das Förderinstrumentarien sind, ob das Informationskampagnen sind. Ich glaube, das braucht dieses gute Zusammenspiel aus den unterschiedlichen Ebenen. Das ist der eine Punkt, weil wir einfach nicht mehr so viel Zeit haben, in die Umsetzung zu gehen. Und der zweite Punkt ist, der ist in den letzten Jahren ja auch häufig diskutiert worden, wir können jetzt auch einen Emissionshandel nicht einfach vom Bereich der Energiewirtschaft und Industrie übertragen auf den Verkehrs- und Gebäudebereich und alles in einen Topf schmeißen, weil einfach die Preiselastizitäten so unterschiedlich sind. Sie bräuchten etwa im Mobilitätsbereich dann CO2-Preise weit jenseits der 200 Euro pro Tonne CO2, um wirklich in massive Veränderungen rein marktwirtschaftlich reinzukommen. Und das ist natürlich etwas, was Sie im Industriesektor dann in einem globalen Wettbewerb nicht tragen können. Insofern muss man da auch unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Sektoren. Und das führt eben zu diesem Instrumentenmix, den wir auf der politischen Ebene auch brauchen und der klugen Balance. Aber ganz klar ist auch, es geht nicht darum, dass der Staat alles vorgibt, sondern wir müssen natürlich dem Markt auch seinen Freiraum lassen und ihn nicht zu sehr einschränken. Das wäre sicherlich auch völlig kontraproduktiv.
Verstehe. Aber in welchem Bereich ist denn der Markt dann im Grunde in Zukunft noch? Also wir haben ja jetzt eine Diskussion über die Energiepreise. Das ist eine spannende Diskussion, die, glaube ich, auch gar nicht so sehr aus dem klimapolitischen Bereich getriggert ist, sondern die ist, sage ich mal, vereinfacht eine Auswirkung auch ein Stück weit des Marktes, den Europa wollte. Ja, wir wollten von Europa aus eine Elastizität der Energiepreise. Jetzt gibt es globale Auswirkungen. und die führen dazu, dass die Preise durch die Decke gehen. Das ist nichts Gutes, aber das führt eben, das ist genau das, was wir wollen. Und kann ich schon ein Stück weit auch diejenigen verstehen, die sagen, ja, ihr wolltet ja keine langfristigen Verträge mehr. Und jetzt tritt natürlich genau das ein, was wir als Bürger richtig finden. Es wird zu teuer und wir grätschen da wieder rein als Staat oder versuchen wieder rein zu grätschen. Dann ist aber am Ende ja eigentlich gar kein Markt mehr da, oder?
Ja, so eng würde ich es nie sehen. Ich meine, das, was wir jetzt gerade am Markt sehen, gerade auch am Gasmarkt sehen, ist ja ein Zusammenspiel von mehreren Extremen. Auf der einen Seite haben wir natürlich den Nachholeffekt jetzt in der, wir sind ja noch nicht in der Post-Corona-Phase, aber wir haben natürlich den Nacholeffekt gegenüber dem letzten Jahr und dem vorletzten Jahr. Das heißt, die Konjunktur, die ist wieder angesprungen in Deutschland, in Europa. Wir haben eine Phase einer sehr hohen internationalen Nachfrage aus großen, potenten Märkten, die ja auch Gas nachfragen, also neue Konkurrenten, die plötzlich aufgetreten sind. Wir haben einen geringen Füllstand der Speicher in Deutschland und Europa. Wir haben zum gleichen Zeitpunkt geopolitische Spannungen mit Russland. Die schwierige Fragestellung, wie geht man mit Nord Stream 2 um? Wir haben nach wie vor eine gespaltene Energiepolitik auf der europäischen Ebene zwischen den unterschiedlichen Mitgliedstaaten. Also insofern haben wir, glaube ich, im Moment eine extreme Situation, die zu diesen sehr starken Ausschlägen führt, die wir zu normalen Zeiten vielleicht nicht hätten. Also wir haben schon, und das da finde ich völlig bei, ein Stückchen weit, jetzt sehen wir die Konsequenz des kurzfristigeren Handels, des vielleicht auch Gezwungenseins zum kurzfristigen Handels im Wettbewerbsbereich, indem man eben nicht mehr langfristig dann seine Bezüge sichern kann. Und das fällt uns jetzt auf die Füße. Das sehen wir nicht nur im Gasbereich, sondern das sehen wir tatsächlich auch im Strombereich, dass hier viele Unternehmen, die genau diese kurzfristigen Kontrakte gemacht haben, jetzt auch jetzt auch pleite gegangen sind und die Zeche jetzt die Verbraucher zahlen, die auf der anderen Seite natürlich auch profitiert haben von den niedrigen Tarifen, die Unternehmen angeboten haben. Und da sollte uns, glaube ich, schon zum Nachdenken führen, ob das jetzt die richtige Zielsetzung war, wirklich nur noch auf kurzfristige Kontrakte zu setzen oder ob nicht auch da eine vernünftige Balance etwas ist, mit dem man zukünftig wieder gewisse Extremsituationen zumindest vermeiden kann.
Es ist ja dann natürlich die Verbraucher zahlen die Zeche, wie Sie so sagen, das ist sicherlich richtig. Ein Teil der Stadtwerke zahlt die Zeche natürlich aber auch. Also es ist natürlich auch ein bisschen verkürzt, dann von manchen Verbraucherorganisationen zu sagen, so nach dem Motto, es ist ein Unding, dass man jetzt zwei Grundversorgungsverträge macht oder dass man die Preise weitergibt. Diejenigen, die sehr günstige Preise gemacht haben, die kurzfristigen Verträge gemacht haben, die kriegen jetzt natürlich die Probleme. Und wenn man die anderen Kunden auffängt, dann bleibt es natürlich bei denjenigen hängen, die sauber eingekauft haben, sage ich jetzt mal ein bisschen polemisierend, und die versucht haben, immer ein Preisniveau zu halten. Und auf die wird jetzt zum Teil in manchen Städten eingeprügelt, weil sie sagen, ja, wie kann das sein, dass ihr jetzt die Preise erhöht, so nach dem Motto.
Ja, das habe ich ja gerade schon angedeutet, das ist natürlich absolut nicht fair, dass jetzt eingeprügelt wird auf diejenigen, die jetzt einspringen müssen. Und es ist schon so, dass einige Verbraucher eben ja auch profitiert haben von den günstigen Tarifen der Unternehmen, die jetzt leider pleite gegangen sind und insofern ja auch einen gewissen Vorteil hatten über einen bestimmten Zeitraum und jetzt ja nicht erwarten können, dass sie plötzlich aufgefangen werden von Stadtwerken oder von den Grundversorgern und dann sozusagen in den besten Tarif direkt landen. Also das ist sicherlich auch nicht etwas, was dann die Konsumenten erwarten können, und sie können auch nicht erwarten, dass die anderen Konsumenten, die schon lange beim Grundversorger sind, in welchem Tarifkontext auch immer, sozusagen jetzt solidarisch die Zeche mit bezahlen. Das ist, glaube ich, ein Stückchen weit das Risiko, was die Verbraucher dann selber dann auch eingegangen sind, dass sie einen bestimmten Versorger gewählt haben und jetzt in der Situation sind, dass sie vielleicht jetzt schlechter dran sind, als das vorher der Fall gewesen ist. Und da bin ich völlig bei, da kann man jetzt nicht einprügeln auf die Grundversorger, weil die müssen sich ja am Markt jetzt auch zusätzliche Mengen besorgen und die kriegen sie auch nicht für umsonst.
Nein, das ist ja das Problem. Das ist ja nun mal dann jetzt der Markt. Das ist ein Riesenthema. Also ich habe das, so eine Umwälzung des Systems wie das jetzt, die letzten Wochen habe ich noch nicht erlebt irgendwo. Das ist schon, wenn man nicht involviert ist, ist es schon ziemlich spannend, was da passiert gerade. Aber ich habe Sie auch so verstanden jetzt, dass das im Grunde etwas ist, was sich vermutlich mittelfristig auch wieder einrenken wird, was Sondereffekte sind am globalen Markt und was ganz sicher nicht klimapolitisch getriggert ist.
Ja, ich meine, was ja in der öffentlichen Diskussion immer wieder in Zug kam, ist auch zu sagen, da haben wir auch noch einen CO2-Preis-Effekt. Aber ich denke, da muss man die Kirche mal im Dorf lassen, das, was jetzt an der Preiserhöhung über den CO2-Preis kommt. Das ist natürlich nicht null, völlig, völlig klar, aber im Verhältnis zu dem, was wir gerade am Markt sehen, ist das eher in der Kommastelle wieder zu finden. Also die Erhöhungen sind sicherlich durch ganz andere Dinge getrieben. Und es ist eben dieses Kumulieren von unterschiedlichen Extremsituationen, die wir in dieser Form eben noch nicht gehabt haben. Und das macht mich eigentlich ganz zuversichtlich, dass da auch wieder ruhigere Zeiten kommen. Ich glaube, es kann jetzt keiner sagen, wie schnell das geht. Es kann auch keiner sicher sein, dass sowas nicht wieder vorkommt. Da sollte man auch vorsichtig sein. Aber es ist jetzt sicherlich auch nicht die neue Normalität, die wir haben, dass wir mit diesen kumulierten Extremwerten immer rechnen müssen.
Mhm. Ja, wir haben ja genug Umbau jetzt schon klimapolitisch, der jetzt vor uns steht. Jetzt haben wir den Koalitionsvertrag und die Wahlen und haben ein bestimmtes Ergebnis. Jetzt fand ich einen Punkt spannend. Ich würde Ihnen gerne mal ein Zitat von Patrick Greichen einspielen, der damals noch Agora Energiewende-Chef war und jetzt bekanntermaßen ja Energiestaatssekretär im neuen Ministerium, also im Grunde an der Schaltzentrale der Umsetzung steht. Er hat da mal vor ein paar Wochen zu mir was Beachtliches gesagt, und zwar:
Ich bin fest davon überzeugt, dass das kein Verzichtsthema ist. Also da halte ich nach wie vor dran fest, was ich letztes Jahr gesagt habe. Weil wenn man mit einem Elektroauto rumfährt und in einem gedämmten Haus mit Wärmepumpe sitzt, dann ist das kein Verzicht, sondern es ist ein Umbau gewesen.
Das fand ich spannend. Wie sehen Sie das? Also es wurde im Wahlkampf ja sehr stark von Belastungen gesprochen und von Dingen, die jetzt eben getan werden müssen. Ist das so? Sehen Sie das auch so? Also kommunizieren wir dieses Thema Wärmewende oder Energiewende eigentlich nur falsch?
In dem speziellen Beispiel bin ich sicherlich bei ihm, dass das jetzt kein Verzicht ist. Und es ist schon eine kommunikative Fehlstellung, die wir über lange Zeit gehabt haben, dass wir dieses Thema Energiewende immer sehr stark negativ betont kommunizieren, immer mit Zusatzbelastungen, mit Zusatzkosten, mit Dingen, auf die wir uns einstellen müssen. Also als kommunikativ müssen wir, glaube ich, in eine ganz andere Schiene rein, von der Gestaltungschance sprechen, auch die positiven Dinge, die man als Mehrwert mitnehmen kann, die sollten wir durchaus stärker betonen, als das bisher der Fall gewesen ist. Ich denke aber auch, dass wir am Ende des Tages nicht umhinkommen, durchaus auch unser Verhalten und vor allen Dingen unsere Routinen zu verändern. Vielleicht nicht in dem Beispiel, das Patrick Greichen genannt hat, aber durchaus im Beispiel Mobilität. Denn da bin ich der festen Überzeugung, werden wir in der Zukunft weniger Autos in den Innenstädten brauchen. Wir müssen viel, viel stärker auf Rad- und Fußverkehr setzen, auf den ÖPNV setzen, auf das Sharing von Fahrzeugen setzen, weil wir auch, glaube ich, es nicht mehr leisten können, in der Anzahl Fahrzeuge zu produzieren, wofür es ja auch Energie dann wiederum braucht. Aber auch da, wenn man das richtig macht, dann ist das zwar eine Veränderung des Verhaltens oder Veränderung der Routinen, wenn man vielleicht eine Mobilität, da wo es möglich ist, anders organisiert. Aber wenn man diese Mobilitätsform attraktiv gestaltet, dann muss das nicht unbedingt ein Verzicht sein. Dann kann das auch ein Stückchen Gewinn sein, beispielsweise eben Städte, wo weniger Autos rumfahren, dann erhöht das die Lebens- und Aufenthaltsqualität in den Städten, schafft Platz für Grünflächen, verbessertes Mikroklima. Also wir müssen es tatsächlich schaffen, da wo Verhaltensänderungen notwendig sind, wo Veränderung von Routinen notwendig ist, das so attraktiv zu machen, dass für die Menschen, dass am Ende des kein Verzicht ist, sondern eher ein Gewinn darstellt. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, vor der wir stehen. Ich sehe da aber in vielen, vielen Bereichen eben Synergieeffekte mit Klimaschutzmaßnahmen, die wir vor uns haben.
Geht das schnell genug dann? Also das läuft ja so ein bisschen auf die Diskussion von eben hinaus. Wie sehen die Instrumente aus? Also wenn ich das freistellen will, den Menschen, und eben keinen Verzicht haben will, dann muss ich es ja anreizen, wenn ich sie richtig verstehe. Also ich muss es so attraktiv wie möglich machen. Gehen wir mal davon aus, das geht. Also ich fahre jeden Morgen von Düsseldorf nach Gelsenkirchen, oder jetzt nicht mehr jeden Morgen, zugegebenermaßen, glücklicherweise. Aber ich würde dreimal so lange brauchen über öffentliche Verkehrsmittel und dreimal umsteigen, wie ich mit dem Auto brauche. Da muss mir schon ordentlich ein Anreiz geboten werden, damit ich umsteige. ich sag mal, so, das ist jetzt ein plastisches Beispiel, so schnell würde man das gar nicht umgebaut kriegen. Das heißt, es müsste eine andere Art von Individualverkehr sein. Und um ein Elektroauto zu kaufen, müsste die Beförderung sehr groß sein. Oder man müsste mir und anderen jetzt verbieten, ein anderes Auto zu fahren. Das wäre dann schon eine Form von Verzicht auf der eine Art und Weise. Das andere, sagen ja manche, dauert dann sehr lange. Oder man macht es wirklich, man schüttet massiv Förderung aus. Das könnte ja auch der Plan sein. Das scheint mir so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Sehe ich das richtig oder ist das jetzt eine falsche Denke dazu?
Klar, ich meine, die Veränderungen gehen nicht über Nacht und wir reden auch nicht über Schwarz-Weiß. Es wird auch in der Zukunft natürlich Individualverkehr geben müssen. Idealerweise dann tatsächlich irgendwann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, auch Elektro. Hm. Mobil, auch unter vernünftigen Kostengesichtspunkten, auch unter vernünftigen Komfortgesichtspunkten, was das Laden anbelangt. Und das gehört eben auch zu der Attraktivitätssteigerung dazu, dass man eben nicht Menschen in etwas reinzwingt, wo es gar keine Alternative gibt. Das macht ja keinen Sinn. Dann verlieren wir direkt die gesellschaftliche Akzeptanz für diesen großen Umbauprozess. Das heißt, man kann nur dann Dinge einfordern, wenn man sie auch anbietet. Und das gilt jetzt für die Mobilität insbesondere. Und ich kann zum Beispiel, ich habe gerade gesagt, ich komme aus Köln und ich kann den Leuten auch nicht sagen, fahrt es massiv zusätzlich mit dem öffentlichen Personennahverkehr, wenn die Strukturen es einfach gar nicht hergeben. Ja. Wenn die Kölner Verkehrsbetriebe jetzt schon sozusagen aus allen Nähten platzen und gar nicht mehr Fahrgäste aufnehmen
können. Also die Kollegen von der Rheinenergie mögen es uns verzeihen oder von der KVB, aber wir haben ja beide viel Zeit in Köln gebracht. Da ist noch Luft nach oben, was jetzt Berlin betrifft oder ähnliches. Also wenn da alle 5 Minuten eine Bahn fahren würde, wäre es einfacher.
Genau, sie müssen die Kapazitäten schaffen, es muss attraktiv sein von der Verbindungs-, von der Taktung her und es gilt eben für den Rad- und Fußverkehr auch. Ich kann die Leute nicht zum Fußgängen und zum Fahrradfahren nötigen, wenn sie im Prinzip die Strukturen nicht haben. Auch da nehme ich mir das wieder meine Heimatstadt Köln. In vielen Bereichen der Stadt ist das ja mehr so ein Holperweg, wo sie von einer Wurzel zur anderen fahren. Das sind natürlich keine vernünftigen Rahmenbedingungen.
Fahrrad, meinen Sie?
Ja. Und das zu verändern, das ist natürlich nichts, was sie über Nacht hinbekommen. Das sind massive infrastrukturelle Veränderungen in den Städten. Da muss man auch an die Planungs- und Genehmigungszeiten ganz anders ran. Aber wir dürfen uns natürlich nichts vormachen, wenn man das Ziel hat, Treibhausgasneutralität 2045 zu erreichen. Da müssen wir in vielen, vielen Bereichen ganz anders denken und viel, viel schneller in die Umsetzung gehen, als das, was wir bisher gesehen haben. Und Infrastrukturveränderungen im städtischen Umfeld gehören mit Sicherheit genau zu diesen Dingen, die wir schneller machen müssen als bisher. Ich will aber noch mal ein anderes Beispiel nennen, wo man deutlich machen kann, dass wo Verzichte möglicherweise etwas ist, was man im Hinterkopf hat, aber möglicherweise gar nicht Verzicht ist, und das ist der Fleischverzehr. Das ist ja auch etwas, was wir aus Klimaschutzgesichtspunkten eigentlich immer wieder auf die Agenda geben. Auch der Koalitionsvertrag macht da eine kleine Anleihe hin. Und da würde ich jetzt nicht mal aus Klimaschutzgesichtspunkten argumentieren, sondern sagen, wir verbrauchen oder wir essen in Deutschland so viel Fleisch, dass es schon aus gesundheitlichen Gesichtspunkten heraus sinnvoll wäre, eben weniger zu essen. Nicht nichts, sondern weniger zu essen. Auch da kann man wieder eine Story rausmachen und sagen, ja, es macht Sinn, weniger Fleisch zu essen. Es gibt mittlerweile auch gute Fleischersatzprodukte, die genauso gut schmecken. Auch da kommt es darauf an, aus einer ganzheitlichen Perspektive zu argumentieren und zu sagen, es gibt Alternativen dafür. Und dann, denke ich, können sich Routinen möglicherweise auch schneller verändern, als in Situationen, wo es diese Alternativen einfach schlicht und ergreifend nicht gibt und wo man nur aus Klimaschutzgesichtspunkten heraus argumentieren würde.
Da sprechen Sie natürlich ein spannendes Beispiel an, was, wo jetzt, glaube ich, der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin, die den Grünen geneigt ist, zusammenzuckt, weil der Veggie Day doch beim letzten Mal, ich glaube, 5% gekostet hat. Gibt es unterschiedliche Schätzungen dazu, wie erfolgreich diese Strategie gewesen ist. Das ist für Deutschland ein heikles Thema, ne? Also ich bin als Wasserversorger natürlich, das wissen Sie sicherlich, da ganz nah bei Ihnen, weil wir damit auch noch ein anderes Thema lösen würden oder deutlich verbessern würden, nämlich die Nitrateinträge in die Gewässer, die durch die zu hohe Tierdichte veranlasst sind, die einfach schlicht zu viel ausscheiden und die zusätzlich zur Düngung im Grunde zu viel Schwierigkeiten sorgen im Gewässerschutz. Auch dieses Thema ist eines, was wir dann mitlesen lösen könnten. Insofern ist das, glaube ich, was ein Riesenhebel in vielerlei Beziehungen. Aber es ist kein einfaches für uns Deutsche, glaube ich.
Es ist kein einfaches. Auch das Mobilitätsbeispiel ist kein einfaches gewesen, gerade für uns Deutsche. Nicht. Ich denke aber trotzdem, dass wir heute in einer ganz anderen Situation sind, wie etwa vor 5 Jahren. Noch, weil ich einfach in der ganzen Frage, wie man über Ernährung heute nachdenkt, vieles getan hat, auch in breiten Schichten der Bevölkerung. Plus, und das ist ganz wichtig, da komme ich wieder zurück, zu dem Punkt, den ich gerade ja mehrfach betont habe, wir müssen eben die Alternativen noch anbieten. Es darf nicht sein, dass diese Ersatzprodukte jetzt nur irgendwie in ganz teuren ökologischen Feinkostläden zu finden sind, sondern es muss etwas sein, was sich Otto-Normalverbraucher, Otto-Normalverbraucherin auch leisten kann, was auch angeboten wird. Und ich glaube, wir kommen immer mehr in eine Situation, dass diese Produkte auch angeboten werden, dass sie mittlerweile auch wahrgenommen werden, dass es viel auch Binnenkommunikation gibt, dass es wirklich gute Ersatzprodukte sind. Und das macht natürlich eine Umstellung dann für uns Verbraucher auch einfacher, als wenn man diese Alternativen nicht hätte. Und deswegen ist das dann vielleicht etwas, was man tatsächlich so in freiwilligen Umsteuerung noch bringen kann, ohne dass man jetzt zwangsweise wieder über ein Veggie Day oder sonst wie nachdenken muss.
Ja, das ist einmal ein beliebtes Beispiel. Aber es macht schon durchaus Sinn. Und ich gebe Ihnen recht, auch das ist hier wieder sehr stark diskutiert worden, auch bei uns im Unternehmen und an vielen Umfeldern, ob man nicht da mal wieder stärker rangeht an das Thema Fleisch. Das ist sicherlich ein Thema, was bundesweit einigermaßen gleich zu bewerten ist. Die Nitrateinträge nicht. Also dort, wo viel Landwirtschaft ist, sind die Probleme größer. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, Fleischverzehr bundesweit Gleiches. Ich würde ganz gerne noch stärker auf die Rolle mal von NRW kommen. Vielleicht auch des Ruhrgebiets im Speziellen, was ja nicht gleichzusetzen ist. Das ist uns auch als Gelsenkirchener hier bewusst. Aber ein paar Dinge sind schon ähnlich, glaube ich, was jetzt so die Energiepolitik zumindest betrifft. Wir haben ja schon mehr zu verlieren, jetzt fange ich wieder mit Verzicht an, oder wir haben einen größeren Umbau vor uns, als das vielleicht andere Regionen haben, aufgrund der Struktur. Sie haben ja auch eine Studie zum Ruhrgebiet gemacht, die ich mal gehört habe. Man kann das in einem diskutieren oder vielleicht abgeschichtet. Wie sehen Sie eine spezielle Herausforderung, die NRW betrifft jetzt die nächsten Jahre?
Ja, NRW ist natürlich ein Land mit nach wie vor vielen Kohlekraftwerken, braun wie Steinkohle. Es ist natürlich ein Land mit sehr, sehr viel energieintensiver Industrie. Es ist ein sehr bevölkerungsreiches, bevölkerungsdichtes Land. Das heißt, das Mobilitätsthema, auch der Güterverkehr, der Transfer spielt natürlich noch eine ganz andere Rolle, als das jetzt in anderen Bundesländern der Fall ist. Insofern ist das eine besondere Herausforderung, die man gerade in Nordrhein-Westfalen hat, mit Blick auf Energiewende, mit Blick auf, wie erreiche ich denn Treibhausgas-Neutralitätsziele. Aber diese Studie, die wir da gemacht haben, die hat ja auch gezeigt, dass Nordrhein-Westfalen und gerade auch das Ruhrgebiet trotz allem heute schon eine ganze Menge an Vorreiterpotenzial hat, weil das war Ziel der Untersuchung in dieser Studie, wird herauszukristallisieren, gibt es denn Bereiche, wo das Ruhrgebiet heute Vorreiterpotenzial in einem europäischen, in einem globalen Kontext hat. Und jetzt muss ich vielleicht in einem Satz erklären, wie haben wir Vorreiterpotenzial definiert. Mhm. Wir haben es auf der einen Seite definiert, dass man sagen kann, in der bisherigen Entwicklung sieht man dort schon, dass in diesem Fall das Ruhrgebiet eben schneller und ambitionierter und wirkungsvoller vorangegangen ist als andere Regionen weltweit, dass man gute strukturelle Voraussetzungen hat, diesen Pfad auch weiter voranzugehen und dass es eben auch klare Maßnahmen und auch Trends gibt, dass dieser Pfad sich weiter fortsetzt. Und da haben wir eben 7 unterschiedliche Bereiche untersucht und haben 2 Punkte ganz klar herausgestellt, wo es Vorreiterpotenzial gibt. Wir haben aber auch andere Bereiche herausgestellt, wo das Ruhrgebiet eben eher hinten dran ist. Und ich fange mal an einem Beispiel mit hinten dran ganz kurz an, bevor ich auf die 2 großen Vorreiterpotenziale eingehe. Hinten dran leider noch im Bereich des Verkehrs. Trotz eigentlich ganz guter Strukturen, polyzentrische Struktur, ließe sich eigentlich gut auch mit öffentlichem Personennahverkehr machen, mit auch kurzen Wegen. Aber da sind andere Regionen weiter. Aber auch da ist ja einiges in der Mache im Ruhrgebiet, mit regionalen Mobilitätskonzepten, mit Radschnellweg Ruhr. Also da tut sich einiges, aber im Vergleich zu anderen sicherlich eher noch hinten dran.
Wo ist da die Schwierigkeit vielleicht mit in einem Satz, die Sie sehen? Ist das so, wie viele sagen, es sind eben unterschiedliche Unternehmen, die immer von der Stadt in der Mitte ausdenken, deswegen die viele Umsteigerei?
Ja, das ist sicherlich ein Punkt, die Zersplitterung. Sicherlich auch, dass man die Frage, wie organisiert man eigentlich einen nicht motorisierten Verkehr, noch nicht allzu lange wirklich sehr intensiv auf die Agenda gesetzt hat. Also es geht ja nicht nur darum, den ÖPNV zu stärken, das versucht man jetzt ja zu tun, und es geht ja auch im Ruhrgebiet um Rad- und Fußverkehrsinfrastrukturen, und das hat man ja sehr, sehr lange nicht wirklich intensiv auf die Agenda gesetzt und fängt jetzt so langsam erst an, dort Strukturen zu schaffen, die dann ja auch zum Tragen kommen können. Aber da ist noch viel Luft nach oben, um nochmal diesen Satz zu bemühen. Und vielleicht ganz kurz noch einen Blick auf, wo wir wirklich Vorreiterpotenzial sehen. Und in dem einen Bereich ist es vielleicht etwas, wo Leute, die von außen aufs Ruhrgebiet draufschauen, erstmal völlig überrascht sind. Dann ist es nämlich tatsächlich die Grüne und Erholungsflächen in einer sehr urbanen Struktur. Und das hat eigentlich im Ruhrgebiet schon eine sehr, sehr lange Geschichte, eigentlich schon seit den 1920er Jahren. Gibt es viele Ansätze zur Sicherung von Freiräumen, von regionalen Grünzügen im Ruhrgebiet. Auch in den letzten Jahren hat die Größe von Grünflächen, von Parkanlagen nochmal signifikant zugenommen. Es gibt viele Erholungsflächen im Vergleich zu vielen deutschen anderen Metropolen, aber auch im weltweiten Vergleich. Und es gibt immer weitere Maßnahmen, die im Ruhrgebiet ergriffen werden mit der Offensive für eine grüne Infrastruktur 2030 und. Also da wirklich absolutes Vorreiterpotenzial, was jetzt Menschen, die das Ruhrgebiet vielleicht nicht kennen, überhaupt nicht glauben würden. Also da. Und der zweite große Bereich, das ist der Bereich Umweltwirtschaft. Auch da ist das Ruhrgebiet absolut stark im weltweiten Vergleich. Über die relative Anzahl der Erwerbstätigen im Bereich der Umweltwirtschaft, mit Blick auf die positiven Entwicklungstendenzen, mit Blick auf eine Universitätslandschaft, eine Forschungslandschaft, die sehr hohe Kompetenzen in diesem Bereich hat, in Verbindung mit den Unternehmen, die in diesem Bereich aktiv sind und viele Kompetenzen haben, mit zunehmender Dynamik im Bereich der Neugründungen und jetzt vielen nochmal Strukturwandelprozessen, die hier staatlich begleitet werden und nochmal zusätzlich einfach eine Dynamik erzeugt wird. Also das ist auch nochmal ein absoluter Bereich, wo das Ruhrgebiet jetzt schon Vorreiterpotenzial hat, und darauf lässt sich natürlich auch gut aufbauen.
Sie hatten auch die ein oder andere Handlungsempfehlung, glaube ich, schon mit reingenommen, wobei das im Moment noch, das war noch der Schritt der starken Analyse, was man machen kann, wenn ich es richtig gesehen habe.
Ja, wir haben zunächst mal geguckt, wo ist wirklich das Ruhrgebiet im Bereich, also besser oder schlechter aufgestellt, verhältnis zu anderen großen Metropolräumen, die wir weltweit ja haben dann gesehen, wo sind jetzt Dinge angepackt worden, haben aber natürlich auch Beispiele genannt, wo man jetzt in Zukunft besser werden kann. Das gilt nicht nur für den Mobilitätsbereich, sondern auch für den Klimaschutz. Auch da, wenn man sich die nackten Zahlen anguckt, dann hat das Ruhrgebiet in den letzten 30 Jahren die Treibhausgasemissionen unterproportional gemindert im Vergleich zur nationalen Ebene, im Vergleich zur nordrhein-westfälischen Ebene. Und da ist natürlich jetzt sind natürlich viele Möglichkeiten gegeben durch den Umbau der energetischen Industrie, durch den Ausstieg aus der Kohleverstromung, durch den Umbau der Fernwärmesysteme. Also da sind ja jetzt viele Dinge im Gang, wo das Ruhrgebiet in dem Bereich nachholen kann und dann auch Vorreiterpotenziale ausschöpfen kann, weil gerade im Bereich energieintensive Industrie bei den Umstellungsprozessen ist ja nicht nur eine Herausforderung, vor der das Ruhrgebiet steht, sondern ist eine Herausforderung, die wir weltweit vor uns haben. Und wenn man da so ein bisschen zu den Vordenkern und vor allem auch zu den Vorumsetzern gehört, dann hat das natürlich jede Menge Multiplikationseffekte, und gebündelt mit den Kompetenzen, die die Region hat, erwarte ich mir da schon einiges.
Es sind ja ein paar große Unternehmen oder sehr große Unternehmen im Ruhrgebiet, die durchaus auch von dem Gedanken getrieben sind und sehr viel tun. Also ob sie es dann am Ende schaffen, wissen wir alle nicht, aber Wasserstoff und andere Themen spielen da ja schon eine große Rolle. Und da ist ein gewaltiger Hebel, sagen wir es mal positiv.
Ja, das ist nicht nur ein Hebel, sondern wir sind ja mittlerweile in einer Situation, wo diese Unternehmen, die Sie gerade angesprochen haben, ja mit zu den Treibern des Klimaschutzes gehören. In der Vergangenheit war es ja häufiger so, dass die Industrie gerne mal so ein bisschen auf der Bremse gestanden hat. Das sehe ich jetzt nicht mehr, sondern ganz im Gegenteil, gibt es ja viele, viele Unternehmen, die für sich auch das Thema Klimaschutz nicht nur adaptiert haben, sondern sagen, das ist für uns tatsächlich diese Gestaltungschance, von der wir heute ja schon mal gesprochen haben. Das ist eine Möglichkeit, uns vielleicht auch dann abzugrenzen von anderen Unternehmen weltweit und damit dann auch die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Natürlich alles in einem gesteuerten Transformationsprozess, auch durchaus mit öffentlicher Unterstützung. Das wird nicht ganz alleine gehen, aber insofern sehe ich da die Industrie heute als starken Treiber von diesen Transformationsprozessen. Viele, die ja auch Investitionsfahrpläne in Schubladen haben und ja eigentlich nur darauf warten, dass die Rahmenbedingungen jetzt so gestellt werden von europäischer, von nationaler, von nordrhein-westfälischer Seite, dass man jetzt auch loslegen kann und mit einer gewissen Robustheit dann auch Investitionsentscheidungen treffen kann.
Viel zu tun, viele, viele spannende Fragen. Ich nehme aber auch viel Rückenwind oder eine positives Gefühl mit für das Ruhrgebiet und für NRW aus Ihrem Munde. Das ist, glaube ich, ein guter Start ins neue Jahr jetzt, 2022. Ich fand es ein sehr spannendes Gespräch. Ich würde gerne zum Ende kommen. Ich hoffe, dass wir den Austausch auch nochmal fortsetzen. Ich glaube, das war sehr spannend für viele unserer Hörer. Ich habe eine Abschlussfrage, die ich auch im Jahr 2022 beibehalte und die guckt nicht so sehr auf 2030 oder 2045, Sie mögen es mir verzeihen, sondern wir gucken jetzt erstmal auf die nächsten 12 Monate. Wenn es eine Frage gäbe, die Sie glasklar für sich gerne beantwortet hätten, kann energiepolitisch sein, kann aber auch aus ganz anderer Ecke kommen, anderer Denke, welche Frage wäre das für Sie?
Ich bleibe mal bei der zentralen energiepolitischen oder energiewirtschaftlichen Frage, die für mich wichtig ist. Ist es uns gelungen, in diesen 12 Monaten beim Ausbau erneuerbarer Energien wirklich hinreichend Fahrt aufzunehmen? Und wenn es uns gelungen ist, dann lässt sich daraus natürlich, dass Sie die Frage ableiten, kann man das übertragen auf andere Länder, wo wir diese Dynamik ja auch brauchen? Das ist für mich jetzt für die nächsten 12 Monate wirklich der Schlüssel, in den Bereich der erneuerbaren Energien voranzukommen, weil wenn das nicht gelingt, wenn wir die Blockaden, die es da gibt, nicht lösen können, wenn wir nicht im Bereich der Planungs- und Genehmigungszeiten deutlich schneller werden können, dann können wir im Wesentlichen noch alle 2030er-Ziele vergessen, dann werden wir die nicht erreichen können. Insofern ist das für mich die Schlüsselfrage für die nächsten 12 Monate.
Am Ausbau der Erneuerbaren kommt keiner vorbei, das ist die zentrale Frage. Sofortprogramm liegt ja auf dem Tisch seit gestern, glaube ich. Insofern volle Zustimmung, bin ich auch sehr gespannt. Vielen Dank für das Gespräch und ich grüße Sie ganz herzlich ins schöne Wuppertal.
Vielen Dank, zurück nach Gelsenkirchen.
Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.